Hallo, du, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Hallo, du, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir.
Hola a todos, bienvenidos una vez más en Radio La Vida, nuestro nuevo programa Radio Wunderbar. Hallo zusammen, willkommen bei Radio La Vida. Bei unserem nächsten Programm Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Radio Wunderbar.
Una vez más, estamos aquí para ofreceros nuestro divertido programa alemán. ¿Qué hacemos nosotros? Alumnos de traducción, interpretación y relaciones internacionales. Aquí compartimos nuestra experiencia de aprendizaje de alemán, hacemos diálogos y entrevistas, contamos sobre su experiencia de Erasmus, estancias en países germanoparlantes y durante la carrera.
¡Oh, Mango!
Wir sind wieder da, bei Radio Wunderbar, euch ein lustiges deutsches Programm anzubieten. Wir Studenten des Studienganges Übersetzen und Dolmetschen und internationale Beziehungen und Übersetzen machen das Programm. Hier teilen wir mit euch unsere Erfahrung bei Deutschlernen. Wir führen Interviews durch, erzählen über unsere Abenteuer bei Erasmus in Deutschland und im Studium. Y muchos más contenidos os vamos a ofrecer en Radio Wunderbar. Entre ello también música alemana, concursos con bonitos premios, muchas sorpresas y diversión. Und noch viel mehr haben wir für euch vorbereitet. Auch deutsche Musik, Überraschungen, Wettbewerbe mit schönen Preisen und viel Spaß.
Y estamos con vosotros, vuestras docentes. Wir sind mit euch, eure Dozentinnen. Ich, Olga Kurineva und
Christiane Limbach,
Alice Stender,
Marieke Gohr.
So, wir sind hier, die Studenten des ersten Jahres von Studiengang Übersetzen und Dolmetschen und internationalen Beziehungen und Übersetzen Deutsch. Wir sind Deutschanfänger und zeigen euch, was wir schon können. Wir grüßen euch auf diese Art und Weise. Aquí estamos, los alumnos del primer año de la carrera de Traducción, Interpretación y Relaciones Internacionales y Traducción en Alemán. Somos principiantes en alemán y os saludamos a nuestra manera.
Wir sind Cayetana und Daniel und wir interviewen Nuria für die Interviewserie unserer Deutschdozenten.
Hallo Nuria, du kommst aus Spanien und unterrichtest Deutsch oder ein anderes Fach in Spanien an der Universität Pablo de la Vide. Wie kommt es?
Als ich jünger war, schon 1000 Jahre her, also als ich jünger war, habe ich Anglistik und Germanistik gleichzeitig studiert. Das heißt, zwei Studiengänge gleichzeitig studiert. Ich möchte großen Wert drauf legen, weil das damals sehr ungewöhnlich war. Nach meinem Studium habe ich als Übersetzerin, Dolmetscherin, Englisch- und Deutschdozentin gearbeitet und das machte mir sehr viel Spaß. Ich hatte aber irgendwie das Gefühl, dass ich mich weiterbilden muss. Deshalb habe ich eines Tages beschlossen, an der Universität zu Granada Übersetzung und Dolmetschen anfangen zu studieren. Und heute arbeite ich schon seit mehr als 15 Jahren als Übersetzungsdozentin an der UPO. Meine Güte, seit mehr als 15 Jahren. Ne? Es ist schon lange her.
Oh, mein Gott!
Sehr lange. Und kann man sagen, dass Deutsch dein Leben bestimmt hat?
Ja, das kann man so sagen. Nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch die Kultur. Und natürlich auch mein Studium, meine Ausbildung, meine langjährige Erfahrung als Übersetzerin und Dolmetscherin mit Englisch und Deutsch als Hauptarbeitssprachen.
Hast du an anderen Orten unterrichtet?
Ja, ich habe in privaten und öffentlichen Einrichtungen gearbeitet, also unterrichtet. Ne? Und zwar sowohl in Spanien als auch in Deutschland.
Cool. Und was glaubst du, warum sollte man Deutsch lernen?
Warum sollte man Deutsch lernen? Gute Frage. Wir wissen alle, dass Deutschland die wirtschaftliche Lokomotive Europas ist. Wir gehen auch alle davon aus, dass Englisch die internationale Kommunikationssprache ist. Aber im europäischen Kontext ist Deutsch eine der wichtigsten Sprachen. Deswegen sollte man Deutsch lernen, um zum Beispiel in Europa mehr Arbeitschancen zu haben. Auf internationaler Ebene würde ich meinen Studis auch empfehlen, Chinesisch zu lernen. Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich es auch tun. Ja, natürlich, wenn ich mehr Zeit hätte.
Ja, es ist sehr wichtig für Europa. Und was meinst du, wie sollte man am besten Deutsch lernen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ich bin keine Expertin im Deutschunterricht. Beim Lernen einer Fremdsprache ist es immer sehr wichtig, nicht so sehr auf die Grammatik zu achten, sondern eher auf den täglichen Umgang mit der Sprache. Man kann viel mehr auf Deutsch sehen, sich in der Fremdsprache kommunizieren, immer wenn man die Chance hat. Und natürlich eine Langeweile in Deutschland oder einem anderen deutschsprachigen Land verbringen. Zusammenfassend, meiner Meinung nach sollte man nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur nicht nur lernen, sondern auch spüren, fühlen. Man sollte, wie gesagt, die nicht nur die Sprache, sondern auch die Kultur spüren. Ne?
Ja, wir denken wie dir. Was hältst du vom Radio Wunderbar?
Ich finde, Radio Wunderbar ist eine sehr interessante Initiative, um Deutsch zu lernen. Im Lernprozess ist es sehr wichtig, dass unsere Studis an solchen Initiativen teilnehmen. Aus diesem Grund möchte ich meiner Kollegin Olga Koryneva heute als der Impulsgeberin hinter dieser Initiative herzlich gratulieren.
Ja, und es ist sehr lustig. Und was sind deine Zukunftspläne?
Erstens möchte ich weiterlernen. Meiner Meinung nach sollte man niemals den Impuls und den positiven Ehrgeiz verlieren, immer weiter lernen zu wollen. Ich habe den Eindruck, dass ich noch eine Menge zu lernen habe, was weiß ich, über neue Softwares, neue Lehrstrategien und so weiter. Zweitens habe ich vor, an manchen internationalen Projekten teilzunehmen. Und drittens möchte ich natürlich als Übersetzungs- und Dolmetschdozentin weiterarbeiten, an der OPO weiterarbeiten. Mein Beruf macht mir viel Spaß und gibt mir auch die Möglichkeit, jeden Tag etwas Neues zu lernen. Und das finde ich super.
Danke für deine Zeit. Viel Spaß und Glück weiterhin. Wir sehen uns im Unterricht.
Ja, danke euch und gleichfalls. Viel Spaß und viel Glück im Studium. Und liebe Grüße an alle Radio Wunderbar Zuhörer. Es war ein Vergnügen, heute bei euch zu sein. Alles Gute für die Zukunft.
Tschüss.
Und jetzt, passend zum Internationalen Frauentag in diesem Monat, ein Beitrag von Miguel, Laura und Lydia, die über Frauen in der deutschen Literatur und Musik berichten. Genial. Muchas gracias por la información. Y ahora, en ocasión del 8M, una contribución sobre las mujeres en la literatura y la música en Alemania y Austria.
Wenn Sie an Komponisten und Musiker denken, wen nennen Sie dann? Jeder wird an Mozart oder Schubert denken, richtig? Obwohl Frauen als Musikerinnen und Komponistinnen auch schon früh in der Geschichte eine Rolle gespielt haben, wurden sie kaum beachtet. Wenn die Welt gerecht gegenüber Frauen wäre, würden wir nicht nur Mozart kennen, sondern auch seine Schwester. Mariana Mozart war eine großartige Musikerin. Die Sache ist, dass sie nicht die Gelegenheit hatte, davon zu leben. Obwohl man glaubt, dass keines von Marianas Werken erhalten geblieben ist, war Mariana, laut dem Forscher Martin Jarvis, eine der drei Personen, die das Nannennotizbuch geschrieben haben. Ein Notizbuch mit Musikstücken, mit denen Mozart Klavier spielen lernte.
Es gab jedoch auch Frauen, die in der Welt der Musik triumphierten, wie Clara Schumann, eine deutsche Pianistin, Komponistin und Klavierlehrerin des 19. Jahrhunderts. Clara begann im Alter von 9 Jahren zu komponieren, als sie ihr Debüt im wichtigsten Konzertsaal Leipzigs gab. Schon in jungen Jahren tourte sie durch Europa. Sie hat zahlreiche Werke für Soloklavier, Lieder für Gesang und Klavier, Kammer- und Orchestermusik komponiert. Ihr Ruf und ihre Erfahrung auf der Bühne beeinflussten die Musik des 19. Jahrhunderts. Sie war eine der ersten Pianistinnen, die Werke ohne Partitur spielte.
Im Fall der Literatur ist es nicht anders, da nur männliche Autoren bekannt sind. Und deshalb möchten wir über Nelly Sachs sprechen. Sie war eine deutsche Dichterin jüdischer Herkunft, die wegen des Zweiten Weltkriegs in die Schweiz ins Exil ging. Nelly studierte Musik und Tanz und sie begann schon früh Gedichte zu schreiben, obwohl ihre Karriere als Dichterin nach ihrem Exil begann. In der Schweiz interessierte sie sich für die schwedischen Dichter und die Übersetzung von ihren Gedichten ins Deutsche. Sie hat über das schreckliche Leben der Juden geschrieben, die Opfer des Holocaust waren. 1966 gewann sie den Nobelpreis für Literatur, den sie mit Samuel Agnon teilte. Einige Titel ihres Hauptwerks sind In den Wohnungen des Todes, Sternverlunkelung und Flucht und Verwandlung.
In der Musik der Gegenwart finden Komponistinnen bereits mehr Aufmerksamkeit. Und heutzutage gibt es viele Veranstaltungen ausschließlich für Frauen. Die Tatsache, dass es solche Veranstaltungen geben muss, um Frauen zu unterstützen, zeigt jedoch, dass es in der Musik immer noch großen Bedarf für die Förderung der Gleichberechtigung gibt.
In der Literatur sind die großen Autoren der deutschen Literatur immer noch Männer, obwohl die Rolle der Frau heute nicht so unsichtbar ist. Und solange sich dies nicht ändert, wird keine Gleichstellung existieren. Wenn Sie jetzt an Musikerinnen und Komponistinnen denken, an wen denken Sie dann?
Sag, bist du bereit, dich mit aller Kraft zu wehren, viele Kämpfe zu bestehen? Du hast Mut genug, willst du unseren langen, schweren Weg gemeinsam mit uns gehen?
Im März feiern wir den Internationalen Frauentag.
Nun sprechen wir heute über bekannte deutsche politisch aktive Frauen, die immer in unserem Gedächtnis bleiben.
Heute mit uns Rosa Luxemburg und Clara Zetkin.
Hallo Clara, wie geht es dir?
Hallo Rosa, es geht. Und dir?
Mir geht es gut, aber ich mache mir Sorgen wegen dem Internationalen Frauentag, weil dieses Jahr wegen der Covid viele Frauen nicht mitmachen können.
Das stimmt. Aber sie können auch von zu Hause aus demonstrieren. Das Wichtigste ist die Einstellung. Im Laufe der Zeit hat sich im Feminismus und bei den Frauenrechten viel gemacht und demonstrieren ist kein Verbrechen mehr.
Du hast recht, Clara. Die Frauen dieser Zeit sind sehr glücklich. Viele Frauen, darunter auch ich, auch mich, hat das Leben gekostet, zu Demonstrationen zu gehen und für unsere Rechte anzutreffen.
Natürlich. Und die Rolle der Frau in der Arbeitswelt und im familiären Bereich hat sich sehr verändert. Rosa, du weißt es genau. Du warst eine der ersten Frauen, die an der Politik teilnehmen und viele Männer, die mit dir gearbeitet haben, haben sich über dich lustig gemacht.
Naja, und ich war nicht die letzte Frau, die auf der Arbeit mit den sexistischen Witzen von Männern oder sogar von anderen Frauen zu tun hatte. Viele aktuelle Politikerinnen, wie Margaret Thatcher, haben ebenfalls diese Witzen auch aushalten. Und viele Männer haben gesagt, dass sich Frauen nicht an der Politik beteiligen sollen, sondern sollen zu Hause bleiben und für die Familie sorgen.
Ja, aber dank uns und all den anderen Frauen, die dafür gekämpft haben, sind die Frauen in die politische Welt gekommen. Wie Angela Merkel und niemand hat sie untergeschätzt, weil sie eine Frau ist. Gemäß den Daten haben die Präsidentinnen auch die Pandemie besser bewältigt. Die Sexisten haben geschwiegen.
Was haben wir in dieses Jahrtausend mitgebracht? Unser Kampf, unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Gleichheit, nach Frieden. Wann ist dieser Kampf leere Redekunst geworden? Ein Zähler auf den Tisch in Austausch vor Schweigen.
Der Kampf gegen autoritäre Macht ist immer mühsam und hart. Das wissen wir beide. Ich müsste aus unserem Land auswandern und ich habe immer für unsere Frauen und die Arbeiter gekämpft. Und dabei hast du auch dein Leben verloren. Unser Kampf war nicht umsonst. Das Leben ist heute viel besser. Das Wahlrecht ist frei und die Arbeitsrechte sind eine Realität.
Denk an die Arbeiterinnen, die in diesem Gebäude in New York starben. Wir können sagen, dass das in unserer Welt heutzutage nicht mehr passiert, Clara. In der Welt, die wir von unseren Augen sehen, verbirgt sich die Ungerechtigkeit immer noch in den Kellern und ist in so vielen Ländern der Welt verbreitet.
Du hast recht, Rosa. Es wird immer einen Bismarck geben, den man zurückhalten kann. Es wird immer einen Wehwälter geben, der die Schlüssel einer Tür aufbewahrt, die, wenn sie verlassen ist, zum Tod führt. Solange es Leben und misshandelte Frauen gibt, wird es Kampf geben.
Hallo, wir sind Maria und Irene und wir werden Ihnen von wichtigen deutschsprachigen Frauen erzählen.
Europa hatte zweimal Krieg, der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei, das weiche Wasser bricht den Stein.
Als erstes wird uns Irene erzählen, wer Alice Schwarzer war.
Als Tochter einer alleinerziehenden Mutter wurde sie während des Zweiten Weltkriegs von ihren Großeltern versorgt. Während ihr Großvater sich um sie kümmerte, war ihre Großmutter eine große politische Aktivistin, sagt sie. Dies prägte ihre Kindheit. Sie studierte in Frankreich und arbeitete als Journalistin in Düsseldorf. Später beteiligte sie sich an der feministischen Bewegung in Paris und entschloss sich 1971 dem Manifest der 343 an.
Ah.
Eine Kampagne für die Legalisierung der Abtreibung in Frankreich.
Und wofür hat diese Frau gekämpft?
Sie kämpfte gegen die Abtreibung in Deutschland mit dem Schrei Wir haben abgetrieben. Sie veröffentlichte auch ein Buch zu diesem Thema. In 1977 gründete sie die feministische Zeitschrift Emma, die sie seither herausgibt. Sie prangerte die Degradierung von Frauen zu bloßen Sexualobjekten, weibliche Genitalverstümmelung und Pornografie als Verletzung der Würde der Frau an und setzte sich vor die Legalisierung der Prostitution ein.
Ah, sehr interessant. Jetzt werde ich Ihnen von Käthe Kollwitz erzählen. Ihre Erziehung und Kunst wurden stark von ihrem Großvater in Bezug auf die Religion und von ihrem Vater in Bezug auf den Sozialismus beeinflusst. Kollwitz verbrachte seine Kindheit in Preußen. Als Kollwitz' Vater ihr Talente bemerkte, nahm er sie im Alter von 12 Jahren zum Zeichenunterricht. Mit 16 begann sie, Bilder von Arbeitern, Matrosen und Bauern zu zeichnen, die sie in den Büros ihren Vater sah.
Was hat sie dann gemacht?
Um ihr Studium fortzusetzen, schrieb sie Kollwitz an eine Kunstschule für Frauen in Berlin ein. Dort studierte sie bei Karl Stauffer-Bern, einem Freund des Künstlers Max Klinger, den sie ebenfalls kennenlernen durfte.
Gut. Jetzt werde ich Ihnen von einer Österreicherin erzählen, Margarete Skutli-Hotzki. Sie wurde in 1897 geboren und ist als erste österreichische Architektin bekannt. Sie war sehr wichtig für die Gestaltung von modernen Wohnungen, die sie an die Bedürfnisse von Frauen anpassen wollte. Sie reiste mit ihrem Mann in viele Länder, hielt Vorträge und stellte ihre Ideen vor. Sie kämpfte immer für die Verbesserung der Lebensqualität und der Rechte von Frauen. In der Türkei schloss sie sich dem österreichischen Widerstand an und reiste heimlich in ihr Land, wurde entdeckt und zum Tode verurteilt. Letztendlich wurde ihre Strafe auf 15 Jahre Gefängnis reduziert.
Oh,
sie war wie zur Befreiung wie in Sinjar 1944 inhaftiert.
Hat sie ein Vermächtnis hinterlassen?
Sie veröffentlichte ein Buch über ihre Kriegserlebnisse im Widerstand und in der Haft. Erinnerungen aus dem Widerstand von 1938 bis 1945. Sie gründete auch die Österreichische Demokratische Frauenunion, deren sie Präsidentin wurde.
Ich kenne auch eine sehr wichtige österreichische Frau, Hedy Lamarr. Sie war die erste Frau in der Geschichte, die nackt in einem Werbefilm auftrat und gleichzeitig eine der Erfinderinnen dessen, was wir heute als Wi-Fi-Technologie kennen. Sie lieferte wertvolle, vertrauliche Informationen für die Vereinigten Staaten im Kampf gegen Hitler während des Zweiten Weltkriegs.
Wow, das ist erstaunlich. Und wussten alle, dass sie sowohl eine Erfinderin als auch eine Schauspielerin war?
aufgrund einer Verwechslung zwischen ihrem Mädchennamen, ihrem Künstlernamen und einem ihrer Ehenamen wussten viele nicht, dass sie eine Erfinderin und eine Schauspielerin war.
Das ist witzig. Nun, ich denke, wir haben heute eine Menge gelernt. Das ist alles. Vielen Dank.
Europa hatte zweimal Krieg. Der dritte wird der letzte sein. Gib bloß nicht auf, gib nicht klein bei. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die Bombe, die kein Leben schont, Maschinen nur und Stahlbeton, hat uns zu einem Lied vereint. Das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Raketen stehen vor unserer Tür. Sie sollen zu unserem Schutz da sein. Auf solchen Schutz verzichten wir. Das weiche Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Die Rüstung sitzt am Tisch der Welt mit Kindern, die vor Hunger schreien. Für Waffen fließt das große Geld, doch weiches Wasser bricht den Stein. Es reißt die schwersten Mauern ein. Und sind wir schwach und sind wir klein. Wir wollen wie das Wasser sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Komm, feiern wir ein Friedensfest und zeigen, wie sich's leben lässt. Mensch, Menschen können Menschen sein. Das weiche Wasser bricht den Stein. Das weiche Wasser bricht den Stein.
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Belén Lancharro. Soy alumna de cuarto curso de traducción e interpretación de alemán y becaria de la Asociación de Germanistas de Andalucía, cuya presidenta es Olga Coreneva, quien también es mi tutora del TFG que estamos elaborando sobre la metodología de la enseñanza de las lenguas extranjeras a través del deporte. Desde la ACA saludamos a Lara Muñoz Caballero, que trabaja en el Instituto San Agustín de Guadalix como profesora de Educación Física Bilingüe. Y es una alegría especial por nuestra parte poder entrevistarte en vísperas del 8 de marzo, ya que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y qué mejor que celebrarlo con mujeres de éxito emprendedoras en alemán como tú.
Muchas gracias, Belén. Buenas tardes.
Bueno, me gustaría hacerte algunas preguntas y, por ejemplo, la primera pregunta pues sería, ¿cómo calificarías tu experiencia en la asignatura de Educación Física combinada con el alemán o el inglés?
Mi experiencia, la verdad, que ha sido muy positiva. Es un reto, ¿no? Además de transmitir la asignatura de Educación Física con grupos numerosos con los que trabajamos, hacerla además en lengua extranjera. Pero para mí ha sido algo motivador y como un añadido, un reto interesante. He trabajado en institutos bilingües en inglés y también en una sección lingüística de alemán. Y personalmente prefiero el alemán porque viví allí un par de años y tengo como un vínculo emotivo con la lengua. O sea que con el inglés pues no ha sido así. Y bueno, digamos que la transmito con más ilusión, ¿no? Tiene más sentido para mí, pero la experiencia en ambos casos ha sido muy positiva.
La segunda pregunta que me gustaría hacerte es que si es compatible la enseñanza de la educación física con la enseñanza de lenguas extranjeras, concretamente de alemán o de inglés.
Sí, yo creo que es compatible y para eso está la metodología CLIL, ¿no? El aprendizaje integral de lengua y contenidos. Y si bien es cierto que requiere una planificación especial a veces para transmitir pues más a el vocabulario o frases cortas y garantizar que se aprendan, ¿no? Que se repitan y que se comprendan y se aprendan. Y luego, sí, también en algunos contenidos hay que planificarlos bien para que no se pierda tiempo de compromiso motor, ¿no? Que es el tiempo que en educación física el alumnado está físicamente activo durante esos 55 minutos que tenemos de clase. Pero vamos, es completamente compatible y creo que hay también una ventaja que tenemos los docentes de educación física respecto a los de otras materias CLIL, es que en nuestras clases hay una menor simulación, ¿no? No tenemos que imaginarnos que estamos en otro lugar utilizando la lengua, sino que a través del juego pues involucramos cognitivamente al alumnado y también con su emoción, ¿no? Está de pensamiento con sus acciones y con su emoción en el juego. Entonces, esos inputs que reciben en lengua extranjera yo creo que tienen bastante sentido porque es real, está sucediendo en el momento, ¿no? En el aquí y ahora de la clase.
Yo también creo que es bastante interesante. A mí la verdad es que me hubiera gustado haber tenido una enseñanza de lengua extranjera a través del deporte, pero en mi caso no lo tuve. Por eso estoy investigando un poco sobre este tema porque me parece bastante interesante y creo que claro que sí, que es compatible.
Pues te felicito. Ya nos contarás más adelante los resultados.
Espero que sean buenos. Bueno, la tercera pregunta te la voy a hacer en alemán, ¿vale? Y sería... Welche deutschen oder englischen Inhalte finden Sie für den Einsatz im Fach Sport besonders geeignet?
Also besonders geeignet finde ich die Anatomie zum Beispiel und der Unterschied zwischen Körperteile, Muskeln und Gelenke. Denn diese Worte werden jeden Tag im Sportunterricht benutzt. Die Körperteile sind ja sehr wichtig. Wir nennen Fußball, Fußball oder Handball. Aber auch am Anfang im Unterricht, wenn wir aufwärmen, und das machen wir jeden Tag, dann wiederholen wir die Gelenke ganz laut mit Beweglichkeitsübungen und sagen zum Beispiel, wir beugen unsere Knie oder am Ende im Unterricht strecken wir die Muskeln. Dann können wir zum Beispiel fragen, wie dehnen wir den Oberschenkel? Auch andere Inhalte wie Präpositionen mit Akkusativ und Dativ sind auch im Sportunterricht sehr wichtig. Wenn wir die Anweisungen geben, wie zum Beispiel hinter der Linie stehen oder auf die Linie gehen, solche Sachen, oder zum Beispiel, wenn wir sagen, mit jemandem spielen oder gegen, ne? Du spielst mit mir oder gegen mich. Also den Dativ und Akkusativ werden sehr häufig benutzt. Ne? Auch wenn wir sagen, ich schieße den Ball, aber pass mir den Ball. Und dann die ganzen Verben mit Bewegung oder ohne Bewegung, so wie legt euch hin oder bleibt liegend, setzt euch hin, aber sitzen bleiben und die Zahlen zum Beispiel auch. Beim Tanzen zum Beispiel wiederholen wir die Zahlen, wenn wir eine Choreo üben, dann zählen wir ständig bis 8. Ne? Also 1, 2, 5, 7, 8 zum Beispiel. Ne? Und das wird automatisiert.
Ah ja. Ich finde Ihre Antwort auch sehr interessant. Ich werde es mir für meine Arbeit vormerken. Und die nächste Frage ist, sind Sie der Meinung, dass es deutsche oder englische Inhalte gibt, die für den Sportunterricht nicht sehr geeignet sind?
Ja, auch. Also in unserem Fach, manchmal müssen wir die Sicherheit der Schüler bevorzugen, wie beim Gymnastik zum Beispiel. Und dabei lernen sie Wörter wie Rolle oder Vorwärts, Rückwärts oder Handstand. Aber die Sicherheit beim Üben ist wichtiger als die Sprache. Und auch andere Inhalte, so wie Landeskunde oder Kultur, die kommen im Sportunterricht selten vor.
Ja, obwohl ich nicht viel Erfahrung habe, geht es mir genauso. La siguiente pregunta sería que si consideras importante incorporar más movimiento en las aulas de enseñanza de lenguas extranjeras.
Sí, bueno, como ya se está haciendo con el bilingüismo en infantil y en primaria, creo que el aprendizaje de la lengua si va unido con acciones reales, ¿no? Con movimientos reales, pues tiene mucho más sentido y se comprende y se automatiza mejor. Entonces sí, lo haría con canciones, con juegos, con movimientos, ¿no? A lo mejor en lugar de leer un diálogo, imaginando o simulando que estamos en el supermercado o en un restaurante, pues hacer teatro directamente, ¿no?
Claro.
En la medida de lo posible que esas acciones sean reales.
Claro, yo creo que también al hacer ese tipo de actividades los alumnos como que prestan más atención y se sienten como más interesados sobre lo que se está estudiando. Porque no es lo mismo que estar sentado en un aula escuchando a alguien que te está contando algo que no estás prestando atención. Entonces no te interesa.
Claro.
No te parece interesante.
Sí, eso creo que ha evolucionado mucho también desde que yo estuve en el colegio hasta ahora, pero creo que todo lo que sea como orientado a la práctica, para lo cual también se necesita a veces más tiempo que los 50-55 minutos de clase, pero sí, argumentar, debatir, hacer presentaciones, escribir un email al ayuntamiento, trabajar por proyectos.
Claro. Y die nächste Frage, nach welcher Methode organisieren Sie Ihren Sportunterricht?
Also, hier muss ich sagen, dass ich das aus Erfahrung gelernt habe. Wahrscheinlich mache ich eine Mischung von verschiedenen Methoden. Am Anfang mit Primero de la ESO, die Anfänger in dem Gymnasium, ist es sehr wichtig, dass ich alles vormache. Wenn Sie noch nicht alles verstehen, ist es kein Problem, dann machen Sie nach. Ich mache alles vor, alles mit. Ich rede mit Händen und Füßen und so können Sie mich sehen und verstehen, obwohl Sie noch nicht verstehen. Aber die wissen zumindest, worum es geht. Ich benutze auch sehr viele Routine. Wir machen einen Kreis. Wir machen die Gelenkbeweglichkeit danach, am Ende dehnen wir. Und ich glaube und hoffe, dass durch die Wiederholung bleiben die Inhalte drin. Ich benutze auch Flipped Classroom mit Videos auf Deutsch, auf dem virtuellen Klassenzimmer. Ja.
Ja.
Es ist eine Mischung.
Genau, auch sehr interessant. Ich bin sicher, Ihre Schüler werden bereichter sein. Und die nächste Frage ist, können Sie uns nützliche Literatur empfehlen?
Für Sportlehrer? Die Deutsch unterrichten müssen, würde ich direkt die deutsche Materialien empfehlen. Hier bei Hand habe ich zum Beispiel ein Buch heißt Methodengrube Sport, das Praxishandbuch für Schule und Verein. Das sind ganz viele Übungen für verschiedene Sportarten. Und dann habe ich auch ein paar Bücher, ein zum Beispiel von der Universität Passau, und kleine Spiele von dem Sportzentrum der Universität und auch noch so ein Buchlein über Spielregeln für die Schule. Es gibt auch eine Webseite, sehr interessant, sportunterricht.ch, und da findet man ganz viele Sportübungen, Spiele, alles auf Deutsch. Auch einige Arbeitsblätter. Das Booklein zum Beispiel ist eine Zusammenfassung der wichtigsten Spielregeln und die sind vereinfacht für die Schule. Bei uns ist manchmal schwer, die ganzen Regeln ganz klar und deutlich zu vermitteln. Und das ist schon hilfreich.
Mhm. Vielen Dank für die Empfehlung. Ich werde mir alles notieren. Und die nächste Frage ist, ¿cuáles serían tus recomendaciones para colegas jóvenes que llegan a esta profesión?
Pues echarle muchas ganas y mucha energía, que es lo que requiere. Y bueno, en el caso concreto de la enseñanza bilingüe, un consejo que daría y que me aplico a mí misma también, por ejemplo, con el tema del acento, ¿no? Pues soy española, he crecido en España, he aprendido los idiomas de adulta y nunca voy a tener un acento nativo, ni en inglés ni en alemán. Eso produce un cierto estigma, ¿no? Que nos podemos avergonzar a veces o... Sí, a mí por lo menos me puede dar un poco de corte, ¿no? O en inglés, cuando hay veces que el alumnado ya tiene un nivel importante de inglés. Pues no avergonzarse y transmitir la lengua, ¿no? Que lo importante es hacer la práctica, hacerla viva y crear entornos en los que haya una motivación y haya diversión.
¡Ah!
Y a la vez, por un lado, esto de no tener este estigma, ¿no? Del acento, a la vez sí transmitir la responsabilidad de formarse continuamente, ¿no? Porque si... Bueno, como si no eres nativo y vives en España, pues es una cuestión de tiempo que tu competencia lingüística vaya disminuyendo, ¿no? Y para eso, pues la responsabilidad y el compromiso de seguir formándose a lo largo de la carrera profesional, que son unos cuantos años. Así que como, sí, no querer dejar de aprender.
Vale. Otra de las preguntas sería si tienes otras sugerencias y comentarios que nos puedas hacer.
Sí, para el ámbito de la educación física en lenguas extranjeras. Ahora, ¿no? Sí está pues muy de moda por parte de la neurodidáctica y toda la evidencia científica en aplicar el movimiento o educación física para aprender otras materias, ¿no? Como puede ser matemáticas bailando o inglés jugando. Y bueno, como profesora de educación física bilingüe también apoyo estas ideas, ¿no? Pero también me acuerdo que en un congreso que fue en Guadalajara en diciembre de 2017 era sobre educación física, neurociencia y aprendizaje. Y al final de lo que menos iba al congreso prácticamente era de la asignatura de educación física, ¿no? Sino más bien cómo aprender eso, matemáticas bailando en primaria, cómo aprender una lengua extranjera jugando. Y bueno, pues también cómo no perder de vista la importancia intrínseca, ¿no? De nuestra asignatura, que no sea un mero instrumento para otros aprendizajes. Recuerdo que hay un ponente para cerrar aquel congreso decía, está muy bien que los estudiantes aprendan matemáticas bailando o inglés jugando, ¿no? Pero sin educación física, ¿quién les va a enseñar a bailar?
Claro.
Pues, bueno, como priorizar también los aprendizajes propios de nuestra asignatura, ¿no? Esa competencia motriz, bueno, por no hablar de tantísimos valores de respeto, cooperación.
Claro, es que...
Para los que a veces también necesitamos la propia lengua materna, ¿no? Y hablar de tú a tú.
Al final, la educación física yo creo que es una asignatura muy importante, sobre todo en las etapas más jóvenes, digamos, porque es que es eso, sin ella en realidad nos faltarían muchas cosas, creo yo.
Claro. Bueno, y sobre todo también ahora con este problema, ¿no?, del sedentarismo generalizado. Había un estudio de, creo que era Regina Gulthold, salió en The Lancet, en 2019, antes de la pandemia, y venía a decir que el 80% de los adolescentes del mundo no realizan la actividad física mínima recomendada por la Organización Mundial de la Salud, que son 60 minutos de práctica actividad física diaria. El 80% de los adolescentes del mundo no llegaban a este mínimo, y esto eran cifras de antes de la pandemia.
Entonces, bueno, ahora imagino que habrá aumentado bastante.
Sí, y bueno, pues ya hay un tema de competencia motriz y de disfrute de desarrollo y disfrute del propio cuerpo y un tema de salud importante también en nuestra asignatura.
Sí, la verdad es que sí. Y bueno, otra de las preguntas es: ¿Erleuten Sie bitte ein Spiel, das Sie verwenden, oder eine Aufwärmung, die Sie für das Sportunterrichten in Fremdsprache nützlich finden?
Okay. In der Aufwärmung, zum Beispiel, wenn wir fangen, spielen, dann ist es einfach, fangen, via Bier. Aber bei mir ist wichtig zu sagen, immer laut, wer dran ist. Kennst du da nicht? Und dann spielen wir fangen, das gibt es nicht so viel zu erklären, aber Maria ist dran, Ivan ist dran. Und dann haben sie zumindest diesen Input. Oder manchmal, wenn ich vor allem einen Sprachassistent dabei habe, dann machen wir einen Zirkel und eine Station ist mit der Sprachassistentin und wir spielen Memory mit drei Hütchen. Bilden wir so ein großes Dreieck. So, die Hütchen können ungefähr 20 Meter entfernt sein. Und auf einem Hütchen sind wir. Und dann auf dem nächsten Platz sind Memory-Karten, nur die Wörter aufgeschrieben. Und in dem nächsten sehen die Bilder. Und dann müssen sie rennen und die Wörter mit den Bildern zusammenpassen. Das wäre auch ein Beispiel. Oder auch die typische deutsche Spiele, so wie Wasserfeuerblitz oder Völkerball. Alles, ja, die Spaß haben.
Ja, super. Ich denke, es macht großen Spaß.
Danke.
Y bueno, por último, para terminar, me gustaría preguntarte sobre tu trabajo de TFM.
Sí.
Tengo entendido que fue algo así parecido al trabajo que yo estoy realizando sobre las lenguas extranjeras y la educación física. Y me gustaría preguntarte cómo surgió la idea y, no sé, cómo experimentaste el trabajo, cómo fue esa experiencia.
Pues mira, yo, como te decía, ya aprendí tanto inglés como alemán ya de mayor, ¿no? Con 20 años tuve la oportunidad de hacer Erasmus en Berlín y además de estudiar allí, aprendí alemán y jugué mucho al futbolín. Allí hay mucha cultura de futbolín en los bares. Y unos años después, como año y medio después, estuve con una beca de estudios en Sao Paulo. Y allí, que volví a tener bastante tiempo libre, pues volví a jugar al futbolín de vez en cuando. Y lo que me pasó fue que cuando estaba allí en Sao Paulo jugando al futbolín, me venían palabras y expresiones en alemán. De repente me daba, oh, scheiße, sorry, troa. Y yo decía, uy, pero ¿pero qué hago? ¿Por qué me vienen a mí estas palabras? ¿Me salen estas palabras ahora mismo? Si estoy en São Paulo, ¿qué hago yo? Intentando hablar alemán cuando juego al futbolín, ¿no? Y cuando volví a España, pues hice un máster de enseñanza de español como lengua extranjera, en el caso de que en el futuro pudiese volver a Alemania y dar clase en secundaria, porque allí los profesores dan dos asignaturas. Entonces hubiese dado educación física, ¿no? Sportunterricht, y español. Y bueno, pues en ese máster, pues como tú ahora, quise investigar un poco sobre ese hecho, ¿no? Esa curiosidad, y relacionar un poco los factores que intervenían en el aprendizaje y ver que eran básicamente los mismos, ¿no? Ya fuera para aprender una habilidad motriz nueva, específica, o una lengua extranjera. Resulta que hay unas habilidades motrices básicas que nosotros aprendemos, ¿no?, en personas sanas y contextos naturales sin darnos cuenta, sin que sea necesario un aprendizaje específico ni un entrenamiento, como es, por ejemplo, saltar, caminar, correr. Y ese aprendizaje se produce igual que aprendemos nuestra lengua materna. Y sin embargo hay otras habilidades pues específicas, como puede ser batear o hacer salto de altura, en las que ya intervienen otros factores que determinan ese aprendizaje y son los mismos que determinan el aprendizaje de una lengua extranjera, ¿no? La motivación, por ejemplo, si es intrínseca o extrínseca. Y me encantó ver esas relaciones. Y bueno, pues ya me contarás las conclusiones que sacas tú, porque de esto hace ya 10 años y seguro, vamos, desde que ya empecé a trabajar, bueno, pues te olvidas un poco de este mundo más académico y me parece una suerte ahora que estemos en contacto y que me, ¿no?, como que la práctica, ¿no?, la realidad educativa se pueda nutrir también de los conocimientos académicos y viceversa. Así que ya me contarás.
Pues sí, la verdad es que sí. A mí, la verdad, el trabajo que estoy realizando me está pareciendo bastante interesante porque estoy descubriendo cosas que yo pensaba que eran de una forma y luego resulta que no. Entonces, la verdad es que es bastante interesante. También he estado haciendo como prácticas, he estado yendo a institutos bilingües y monolingües para como comparar un poco la asignatura de educación física y la verdad que es que yo me esperaba que iba a ser de una forma y luego no era de esa forma exactamente. Entonces para mí es como todo una sorpresa y un mundo nuevo que me está gustando investigar porque la verdad es que es muy interesante.
Me alegro. Bueno, pues ya nos contarás.
Bueno, pues muchísimas gracias por ayudarnos con nuestro trabajo y por querer participar y espero que te vaya todo muy bien.
A ti, Belén, y a Olga también. Un saludo para las dos.
Muchas gracias.
Bueno, gracias.
So, das war's für heute. Hat es euch gefallen? Hat es euch gefallen? Dann kommt und hört uns jeden letzten Donnerstag des Monats bei Radio La Vida, Radio Wunderbar. Bueno, eso ha sido todo por hoy. ¿Os ha gustado? Entonces escuchadnos cada último jueves del mes en Radio La Vida, Radio Wunderbar. Adiós. Tschüss.
Ich kenne nicht deinen Namen, ich weiß nicht, wer du bist, doch ich weiß, dass seit ich dir begegne, das Leben schöner ist. Ich kenne dein Woher nicht, ich weiß nicht dein Wohin, doch ich weiß, dass seit du mir begegnest, ich guter Laune bin und ich sage Hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir, ich sage Hallo.
wie geht es dir? Komm ich teil mein Glück mit dir. Hallo, salut, ciao bella. Habibi, wie geht es dir? Merhaba, mi amigo. Komm ich teil mein Glück mit dir. Mag sein, du bist geboren in einem fernen Land, sprichst eine fremde Sprache, trägst ein seltsames Gewand. Doch ich schenk dir mein Vertrauen und ich reich dir meine Hand. Denn im Herz, das froh sich öffnet, ist aller Menschen einmal Land. Und ich sage, hallo, wie geht es dir? Komm und teil ein Stück deines Wegs mit mir. Ich sage, hallo, wie geht es dir? Komm, ich teil mein Glück mit dir. Mit dir und mit dir und mit euch allen. Bravo! Let's go! Mein Glück mit dir.